Übersetzung. Wenn du dir über mich bewusst wärst, wärst du durch meine Gnade alle Hindernisse des bedingten Lebens überwinden. Wenn du jedoch nicht in diesem Bewusstsein, sondern aus falschem Ego heraushandelst und nicht auf mich hörst, wirst du verloren sein. Erläuterung. Ein völlig Krishna-bewusster Mensch ist nicht übermäßig ängstlich bemüht, die Pflicht seines Daseins zu erfüllen. Törichte Menschen können diese große Freiheit von allen Ängsten und Sorgen nicht verstehen. Für jemanden, der im Krishna-Bewusstsein handelt, wird Krishna zum vertrautesten Freund. Krishna ist immer um das Wohl seines Freundes besorgt und er schenkt sich diesem Freund, der mit so viel Hingabe 24 Stunden am Tag arbeitet, um ihn zu erfreuen. Deshalb sollte sich niemand vom falschen Ego der körperlichen Lebensauffassung wegtragen lassen. Man sollte nicht fälschlich denken, ich glaube, da ist ein zukünftiger Vortragsgebender. Das sieht ganz so aus. Wir warten vielleicht noch 18 Jahre oder so und dann. Sehr oft ist es so, also inzwischen freue ich mich über die Intervention von Kindern, weil ich etwas übrig habe für diese. Für Welten, die miteinander zusammenkommen. Aber ich glaube, die anderen können sich nicht so gut konzentrieren und schauen dann immer, was macht der Kleine. Vielleicht kannst du ihn einfach in der Ferne so. So ein ganz süßer Kleiner. So. Nochmal, wir sind jetzt in der Erläuterung soweit, dass ein Devotee sich anscheinend nicht so sehr um materielle Verpflichtungen kümmert, weil er mit der Hilfe Krishnas rechnet bei seinen Tätigkeiten. Krishna ist immer um das Wohl seines Freundes, also des Devotees, besorgt und er schenkt sich diesem Freund, der mit so viel Hingabe 24 Stunden am Tage arbeitet, um ihn zu erfreuen. Deshalb sollte sich niemand vom falschen Ego der körperlichen Lebensauffassung wegtragen lassen. Man sollte nicht fälschlich denken, man sei von den Gesetzen der materiellen Natur unabhängig oder könne nach Belieben handeln. Der Mensch ist bereits den strengen materiellen Gesetzen unterworfen. Doch sobald er im Krishna-Bewusstsein handelt, wird er frei und seine materiellen Verwirrungen finden ein Ende. Man sollte sehr sorgsam zur Kenntnis nehmen, dass sich jeder, der nicht im Krishna-Bewusstsein tätig ist, im materiellen Strudel, im Ozean von Geburt und Tod, verliert. Keine bedingte Seele weiß tatsächlich, was getan werden muss und was nicht getan werden darf. Doch jemand, der im Krishna-Bewusstsein handelt, besitzt wahre Handlungsfreiheit, denn ihm wird alles von Krishna vom Innern her eingegeben und vom spirituellen Meister dann bestätigt. Namo Vishnu Padaya Krishna Prashtaya Bhutale Shrimate Bhakti Vedanta Swami Nithi Namine Namaste Sarasvati Devi Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paskatyari Shatarine Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare steht. Die Unterweisung ist, dass ein Devoti sich in seinen Tätigkeiten von Krishnas Barmherzigkeit abhängig macht und dass er sich, während er handelt, völlig bewusst ist über Krishna oder im Krishna-Bewusstsein ist. Ich will es nochmal so sagen. Wenn du dir über mich bewusst wärst, wirst du durch meine Gnade alle Hindernisse des bedingten Lebens überwinden. Wenn du jedoch nicht in diesem Bewusstsein, sondern aus falschem Ego heraus handelst und nicht auf mich hörst, wirst du verloren sein. Srila Vishwanatha Chakravarti Thakur beschreibt, dass das Ziel von unserer spirituellen Ausbildung das erstrebte Ergebnis unseres spirituellen Lebens darin besteht, nicht mehr in Aham Mameti zu denken, sondern in Bezug zu Krishna. Aham Mameti ist so das normale Denken eines normalen Sterblichen. Ich bin, und dann kommt eine Upadi, ein Etikett, eine Identifizierung, und Mameti heißt, das sind meine Interessen. Wir befinden uns in diesem Aham-Mameti-Konzept in der materiellen Welt, das nehmen wir so an und tragen wir mehr oder weniger überall mit hin, dieses Konzept. Spirituelle Leben sollte dies aufgegeben werden und man versteht sich als ein ewiges Teil Krishnas, als ein Kinkala. Das hatten wir heute gesagt. King heißt was und Kara heißt tun. Ein Kinkala oder ein Diener hat eine Frage und nur eine Frage, eine einzige Frage. Was kann ich tun für dich, Krishna? Das ist also unsere natürliche Identifikation, die wir annehmen, so wie wir aus unserem Aham-Mameti-Gefängnis, ich bin und das ist mein, herausgekommen sind. Das ist nicht so einfach, dorthin zu kommen. Der Grund, weswegen es schwierig ist, wirklich zu fragen, was kann ich tun, was soll ich tun, und damit dann zufrieden zu sein und glücklich zu sein, ist, dass wir gewisse Anhaftungen haben und entwickelt haben. Diese Anhaftungen sind so stark, dass wir sie nicht unbedingt nur in diesem einen Leben entwickelt haben, sondern auch in vergangenen Leben und also noch immer mit uns bringen. Für mich ist eines der bewegendsten Stellen im Mahabharata das Schicksal von Amba. Amba ist eine von drei Schwestern, kann man so sagen. Sie hat doch zwei Schwestern und sie war versprochen einem König namens Shalva. Bhishma jedoch hat ziemlich genau am Tage ihrer Svayamvara, sie mitsamt ihren Schwestern geraubt. Er wollte sie entführen, um sie seinem Bruder Vichitravirya als Gemahlinnen zu geben. Der brauchte anscheinend also Frauen, also eine Frau oder Frauen sogar, zum Heiraten. Und Bhishma hat das für ihn auf Kshatriya-Art und Weise erledigt. Er hat einfach es ausgezogen, um qualifizierte Prinzessinnen zu holen. Und er fragte die nicht. Nur auf dem Weg stellte sich heraus, dass Amba bereits verlobt war. Sie hatte ihr Herz schon jemandem gegeben und konnte nicht plötzlich jemand anderen das Herz geben. Und das wusste Bhishma nicht so genau. Das wusste er nicht. Und so sagte er dann zu Amba, nachdem er mit ihr einige Zeit geritten war, also mit ihren Schwestern, also gut, wenn du schon versprochen bist, dann gebe ich dich hiermit frei und du kannst sicherlich deinen Mann, mit dem du dich verheiratet hast, heiraten. Mit dem du dich versprochen hast, heiraten. Und Amba ging zurück, ging zu Shalva. Aber Shalva stellte sich an. Er sagte, ich kann nicht Amba wieder annehmen, denn Bhishma hat sie entführt. Damit ist sie Bhishmas. Also Amba zurück und sagte, also ich kann jetzt nicht mal den ich mich versprochen habe, heiraten, der nimmt mich nicht an, also nimm du mich an. Du hast mich entführt. Ha, sagte Bhishma, aber nicht, weil ich heiraten will, ich kann nicht heiraten, ich habe einen lebenslangen Schwur abgelegt, ich bleibe Brahmachari. Oho, sagte daraufhin Amba, aber ich kann auch nicht den heiraten, für den du mich vorgesehen hast. Ich habe jetzt mein Herz dich gegeben. Und was sie tat, war, sie ging dann zum Guru von Bhishma, Parushuram, und sagte, kannst du nicht mich retten aus dieser Situation? Er hat mich entführt, nach den Gesetzen unseres Landes bin ich sein Eigentum jetzt, aber er will mich nicht heiraten und der, den ich vorher heiraten will, will mich auch nicht. Das ist ein Riesendilemma. So, Parushuram sagte, gut, ich spreche mit ihm. Und er sagte zu Bhishma, ich denke, du musst hier jetzt Farbe bekennen. Du müsstest sie heiraten nach den Regeln der Vedas. Nein, sagte Bhishma, ich kann es nicht. Ich habe ein lebenslanges Gelübde abgelegt. Du warst es, sagte daraufhin Parushuram, deinem Guru zu sagen, du willst nicht ihm folgen. Heirate sie. Daraufhin sagte Bhishma, was du mir hier sagst, mein lieber Guru, ist entgegen der Schriften. Ich habe einen lebenslangen Brahmachari-Schwur abgelegt und du willst, dass ich ihn breche, das geht nicht. Bisher haben alle deine Anweisungen gefolgt, aber es gab noch nicht Bhishma. Wir sehen uns auf dem Schlachtfeld wieder. Daraufhin fing eine Schlacht zwischen Guru und Schüler an. Das ist meines Wissens die einzige Schlacht, von der ich gehört habe. Ein Konflikt, der also so konfrontativ ausgetragen wurde zwischen Guru und Schüler. Aber ihr kennt vielleicht nicht die Tradition genug. Nach dem 21. Tag ging Bhishma voller Sorgen vom Schlachtfeld. Der Kampf blieb nämlich unentschieden. Sie waren gleich stark auf dem Schlachtfeld. Es könnte noch Monate gehen und es würde kein Ergebnis kommen. So, Bhishma ging sehr sorgenvoll ins Bett und hatte dann eine Spurti. Ein Spurti ist nicht ein Traum, sondern ist eine Vision, die so ist wie ein Traum. Also man hat da. Man sieht da auf der feineren Ebene, bestimmte Dinge, die wahr sind. So sah Bhishma 7 große Weisen, die ihm sagten, du kannst Parushuram nur besiegen mit dieser Waffe, die wir dir jetzt geben. Daraufhin sie sagten, wir werden dir morgen erscheinen auf dem Schlachtfeld und diese Waffe geben, und dann musst du sie schleudern. Bhishma schlief glücklich ein. Am nächsten Tag ging es wieder los. Parushuram schoss eine Astra, Bhishma konterte die. Es ging hin und her, die Naturgewalten wurden entfesselt, ganze Berge kamen von der Kraft der Mantras getragen und wurden durch Windwaffen wieder weggeschossen oder weggetrieben, bis plötzlich die 7 Persönlichkeiten in der Luft erschienen und mit ihnen eine Waffe, die so glühte und so furchterregend anzusehen sah, dass alle Kreatur in Angst und Schrecken verharrte. Und Parushuram sah, wie diese Waffe von den 7 Persönlichkeiten an Bhishma übergeben wurde. Nun in diesem Augenblick erschienen hinter ihm Brahmanas und sagten, halt, halt, Bhishma, du kannst doch deinen Guru nicht umbringen. Bhishma nahm die Waffe, schaute seinen Guru an und warf sie weg. Oder nicht, wegwerfen kann man nicht solche Waffen, das sind nicht, die haben eine persönliche Existenz, diese Waffen. Er gab sie zurück und sagte, ich werde sie nicht gebrauchen. Parushuram war so über diese Tat erfreut, dass er von einem weiteren Kampf absah und sagte, gut, du hast deinen Punkt klar genug gemacht. Du willst Brahmachari bleiben. Amba musste er vertrösten. Er sagte, du hast gesehen, ich habe mein Bestes gegeben, aber er ist fixiert in seinem Brahmachari-Gelübde. Ich kann und will auch nichts dagegen mehr unternehmen. So, Amba ging dann wie eine Asketin durch die Welt. Sie hatte nur noch einen Gedanken, eine Anhaftung. Ich muss Bhishma, der das Glück einer Frau so grausam vernichtet hat, vernichten. Und sie traf dann auf jemanden, der sagte, wenn du Shiva verehrst, wird dir die Segnung gegeben werden, das zu bewerkstelligen. Und so verehrte sie Shiva und bekam die Offenbarung, dass sie im nächsten Leben geboren werden würde, zunächst einmal als ein Mädchen, dann aber durch die Begegnung mit einem Dämon in einen Mann umgewandelt werden würde. Sie könnte dann in ihrem nächsten Leben gegen Bhishma kämpfen und Bhishma würde sie wiedererkennen als Amba aus dem letzten Leben und sich dagegen sträuben, gegen eine Frau anzutreten. Und in dem Augenblick, wo er sich sträuben würde und nicht kämpfen würde, könnte Arjuna schießen. Und nun, da zu dieser Begegnung, einer sehr rührenden Begegnung, ich habe sie gerade wieder gelesen, kam es dann. Arjuna hielt Shikandi, so hieß dieses Mädchen, was zu einer Frau geworden war, zu einem Mann geworden war, vor sich. Und Bhishma drehte sich jedes Mal um, wenn er sie sah, weil er nicht gegen eine Frau kämpfen wollte. Das erlaubten ihm seine religiösen Prinzipien nicht. Und er betrachtete Shikandi, die ja als erstmal Amba war, Amba in Hass war, die als Mädchen geboren wurde, noch immer als Frau und anerkannte diese mystische Umwandlung in einen Mann nicht an. Und es kam dann dazu, am Tag vorher so muss ich sagen. Tag vorher war Yudhishthira und Arjuna zu ihm gekommen und sagte: Großvater, wir wollen dich töten. Wie können wir das machen? Oh, sagte Bhishma, wenn ihr mich nicht gefragt hättet, hättet ihr mich nie töten können. Aber ich bin dieses Schlachtens müde. Ich bin der Kampf, der Streitmacht müde. Ich bin es müde, dieses Leben weiterhin zu führen, wo ich mit so viel Adharma konfrontiert werde. Halte du, Arjuna, Shikandi vor dir. Ich werde dann nicht gegen dich kämpfen können. Und dann schieße einfach. So, das wurde dann gemacht. Shikandi kam und forderte Bhishma herauf. Kämpfe doch. Bhishma schaute einfach weg. Und dann fing Arjuna mit den Astras an, mit den Waffen. Und mähte Bhishma um. Es gab nicht ein Zentimeter mehr, wo kein Pfeil durch war. Bhishma wurde vom Schlachtfeld getragen. Er konnte seinen Tod selber bestimmen und weigerte sich zu sterben. Er blieb einfach auf dem Schlachtfeld und er sagte dann zu, am Abend kamen all die Kshatriyas und schauten ihn an und er schaute sie an und sagte: Ich habe kein Kopfkissen. Die Pfeile sind durch mich durchgedrungen und ich bin auf einem Bett von Beinen. Jetzt brauche ich ein Kopfkissen. Und die ganzen Fürsten brachten Seidenkissen, die übereinander gestapelt. Aber Bhishma war nicht einverstanden, bis er zu Arjuna sagte: Gib du mir ein würdiges Kopfkissen. Und Arjuna schoss ein paar Pfeile und er ruhte in den Kopf drauf. So, diese Geschichte wollte ich heute erzählen, weil ich ehrlich gesagt nicht vorbereitet bin auf eine philosophische Vorlesung. Ich komme gerade aus einem hochinteressanten und sehr erbauenden Seminar heraus. Ich traf auf dem Weg einen Devotee und fragte ihn, worüber soll ich vorlesen? Und er sagte mir, über Anhaftung, aber bitte heavy. Das ist ein Devotee, der wahrscheinlich gerade mit Anhaftung zu kämpfen hat. Anhaftungen sind sehr, sehr schwierig zu überwinden. Bhaktivinoda Thakur sagt, dass sie uns von Leben zu Leben begleiten, wie dieses Beispiel von Amba zeichnet, die über mehrere Leben hinaus eine Anhaftung hatte, den Bhishma, von dem sie den Eindruck hatte, dass er ihr Frauenglück zerstört hatte, zu beseitigen. Sie wollte den töten und hat über die Flammen des Scheiterhaufens, der sich ja lebendig verbrannt mit dem Gedanken, Bhishma Unheil herbeizuführen als Rache. Diese Anhaftung hat die Flammen des Scheiterhaufens überlebt. So ist es auch bei uns im Herzen. Es gibt viele, viele Anhaftungen, meine lieben Devotees, die wir aus vergangenen Leben mit uns bringen, die einfach drin sind und die wir nicht alleine überwinden können. Deswegen sagt Krishna, dass man es nur durch seine Kraft schaffen kann, die Hindernisse des bedingten Lebens zu überwinden. Die Hindernisse des bedingten Lebens sind unsere Anhaftung, die fest verwurzelt sind und die wir nicht loslassen können. In dem Augenblick, wo wir Aham und Mameti, diese beiden Grundanhaftungen, ich bin dies und das, meine Interessen, loslassen können, in dem Augenblick würden wir in den Strom von Krishnas göttlichen Arrangierung hineinkommen. Wie ein Blatt würden wir getragen werden von dem goldenen Strom von Krishnas Barmherzigkeit durch unser Leben. Aber die Anhaftung an Aham und Mameti hindern uns in diesem Strom, unsere natürliche, glückliche Position einzunehmen, sodass wir noch weiterhin verankert bleiben am Ufer, dass wir nicht zum Fließen kommen in unserem spirituellen Leben. Diese gewaltigen Anhaftungen sollen wir nicht unterschätzen. Viele haben das getan in unserer Bewegung. Die sind zum spirituellen Leben gekommen und haben gedacht, innerhalb kürzester Zeit selbstverwirklichte Seelen zu werden, haben aber dann gemerkt, wie die Anhaftung doch wieder hervorkam.
Ich habe jetzt gelesen von Bhakti Chalu Maharaj, wie er einmal sehr vorsichtig damit umgegangen ist. Er ging einmal auf die Kumbh Mela und wollte dann, nachdem er gepredigt hatte, irgendwo hingehen, also wo er seine Übernachtung hatte, stellte aber fest, seine Schuhe waren nicht da. Was war mit den Schuhen geschehen? Sie waren gestohlen worden von einem jungen Hare Krishna Devotee. Der hatte wohl noch nie so gute Schuhe gesehen und hatte sich gedacht, er hatte vielleicht nicht gewusst, dass es Bhakti Chalu Maharaj Schuhe waren und hat die gestohlen. Nicht? Irgendwie wurde dieser unglückliche Devotee, also dann von Lokanath Maharaj gefunden und Lokanath Maharaj sagte ihm, hey, du hast die Schuhe von Maharaj gestohlen und hat ihn dann zu Bhakti Chalu Maharaj gebracht und hat gesagt, was sollen wir jetzt mit ihm machen? Und Maharaj hat ihn angeschaut, voller Mitleid, und hat gesagt, es ist wohl das Beste, wir schicken ihn nach Hause. Denn wenn jetzt stehlt er nur ein paar Schuhen, aber wenn er zur Position kommt und Ansehen und Ehre, stehlt er viel mehr. Besser er geht nach Hause und praktiziert dort spirituelles Leben. Er ist noch nicht, bis er vielleicht in einer Sangha leben kann, in Gemeinschaft leben kann, aber bis es besser für ihn. So, Maharaj hat hier etwas, hat gesehen, dass hier jemand noch große materielle Anhaftung hat und dass es schwierig für ihn sein würde, in der Gemeinschaft von Devotis wirklich zu bleiben, ohne Vergehen zu machen und ohne Schwierigkeiten zu haben in seinem spirituellen Leben, und hat ihn weise dann in eine angemessenere Situation geschickt. Nicht so? So, wir müssen uns, finde ich, fragen, wie können wir aus unseren fest verwurzelten Anhaftungen frei werden? Es gibt dabei den allmählichen Vorgang. Im Bhagavatam wird gesagt, wenn man frei werden möchte, zum Beispiel von Lust, sollte man über die Konsequenzen dieser Tätigkeiten, die man da macht, meditieren. Wenn man frei werden möchte von Neid, so wird gesagt, sollte man über die Ewigkeit der Seele meditieren. Wenn ich also zum Beispiel Neid empfinde auf irgendeine Fähigkeit, die ein anderer hat oder einen Besitz und so weiter, sollte ich denken, ich bin ewig, er ist ewig und so weiter. So wird im Bhagavatam eine Liste von vielleicht 15 Punkten gesagt, wie man es allmählich auf dem psychologischen Weg die Anhaftung entwickeln kann, lösen kann. Dann wird jedoch gesagt, wenn du all diese Anhaftungen und noch andere überwinden willst, solltest du deinem spirituellen Meister dienen. Durch den Guru Seva, durch den Dienst an deinem spirituellen Meister, kannst du die ganzen kleinen Anhaftungen überwinden. Wenn wir nämlich unserem spirituellen Meister dienen, werden wir mit einer Energie zusammenkommen, die wir sonst nicht so leicht kontaktieren können in dieser Welt. Es heißt, dass genauso wie Mutter Ganga durch einen ganz bestimmten Weg in diese Welt kommt, so kommt auch die Barmherzigkeit Krishnas durch die Herzen der rein Gottgeweihten in diese Welt. Sie sind also da zu finden. Tako pratishtat shutayo vibhinat, sagt das Mahabharata. Die Wahrheit ist nicht in den Argumentieren, im Argumentieren der verschiedenen Logika und Empirika zu finden, sondern im Herzen der großen Seelen. Solch einer großen Seele zu dienen, ist für uns die Möglichkeit, sehr schnell einen spirituellen Geschmack zu machen. Und wenn dieser spirituelle Geschmack in unserem Herzen eingezogen hat, Einzug gefunden hat, können wir diese fest verwurzelten Anhaftungen, die ganz tief in uns drin sind, die wir für viele Leben vielleicht schon mitgebracht haben, überwinden. Ich selber habe in meinem spirituellen Leben eine sehr schöne Erfahrung diesbezüglich machen dürfen. Ich war sehr verwehrt an einer Phase meines spirituellen Lebens, als ich, vielleicht wissen es einige von euch, ich bin, für mich war es nicht möglich, spirituelles Leben in meiner Heimatstadt zu praktizieren, weil ich bekannt war in bestimmten Kreisen und sehr, ich hatte ein bisschen Angst, mich so in der Öffentlichkeit als Spiritualist oder als Devotee zu bekennen und bin deswegen nach London aufgebrochen, auch um Prabhupada einmal zu sehen. Und ich kann mich noch deutlich, ich wollte an meiner Begegnung mit Prabhupada oder nach meiner Begegnung mit Prabhupada entscheiden, ob ich ein Devotee werden würde oder nicht. Ob ich diese Entsagung, mich also gegen die ganze Welt zu stellen, von meinen angehafteten Freunden und Familien und so weiter, ob ich der gewachsen sein könnte. Und ich kann mich deutlich daran erinnern, ich ging zu Prabhupada, also ich wartete auf Prabhupada und fing an, ihm in London Dienste darzubringen. Also einfache Dinge, zum Beispiel mitzuhelfen, also Gemüse zu schneiden, was für ihn gekocht werden würde, und Zettel zu verteilen für seine Programme und also Magazine zu verteilen und Räucherstäbchen, um Lakshmi zu sammeln für die Wahlmieten für Prabhupada und so weiter. Ich hatte das sehr bewusst koordiniert. So in dieser Zeit dann geschah das, was bei vielen, die als spirituellen Pfad aufgehen, also geschieht, dass Maya plötzlich ganz geballt kommt und es verhindern möchte. Also es scheint fast so, dass hier Hindernisse aufgebaut werden, die zum Eingang ins spirituelle Leben führen. Also bei mir sah es so aus, dass viele meiner Bekannten kamen mit verlockenden Angeboten, Schallplattenverträgen, die gemacht wurden, und das war ja der Traum eines jungen Menschen, Vertrag zu bekommen. Freundinnen kamen von mir an mit den verlockendsten Angeboten der Feriengestaltung und so weiter. Und der Operstaat mit dem Ruf, dass ich ans Sterbebett kommen sollte, der mir letzte Unterweisung gab. Und es war klar, ich sollte den spirituellen Pfad aufgeben und zumindest, sagen wir mal, in der Konsequenz aufgeben und ihn als eine Art Schrank Hare Krishna führen. Nicht? Schrank Hare Krishna heißt, dass man sich verschließt und nach außen hin nicht sichtbar ist, wie jemand, der im Schrank halt lebt. Nicht? Und so weiter. Und es waren also ganz klassisch, der Schatten wurde stärker, als man sich dem Licht zuwandte. Und ich merkte ganz am praktischen Leben, wie ich durch den Dienst zu Srila Prabhupada eine unglaubliche Kraft plötzlich bekam, die für mich damals mir schon unheimlich wurde, nämlich zu all diesen Angeboten, die mich im weltlichen Leben noch festhalten sollten, ein freudiges Nein, danke zu sagen. Ich betone das Wort freudig. Das ist dadurch zu erklären, dass durch den Seva, durch den Dienst an einer großen Seele, die Mahakripa Shakti, heißt das für uns technisch auszudrücken, die Barmherzigkeitskraft Gottes in unser Leben hineinkommt, die absolut nötig ist, um die Hindernisse des bedingten Lebens zu überwinden. Und zwar mit einem Schlag, ich zögere, weil das so heavy klingt, aber das ist, so gesagt, ist das Bhagavata. Man kann den allmählichen Vorgang der nicht unbedingt immer sicher ist. Dass man nämlich auf diese psychologische Art und Weise die Hindernisse überwinden, probieren, aber es ist nicht sicher, dass es zum Erfolg führt. Was wir brauchen, ist die Barmherzigkeit. Und die Goswamis sagen, wenn schon die großen Halbgötter auf ihren Vehikeln reisen, also Brahma auf seinem Schwan, Ganesh auf seiner Ratte, Kartikeya auf einem Pfau, Shiva auf Nandi, dann wird doch die Mahakripa Shakti, das heißt diese Energie Gottes, die eine bedingte Seele letztlich löst von den Anhaftungen für materielle Leben, auch ein Vehikel brauchen, auch ein Fahrzeug brauchen. Und dieses Fahrzeug ist das Herz der großen Seele. So wird das erklärt. Versteht ihr die Logik von Shiva Goswami? Das kann doch nicht plötzlich klang, so kommen, so vom Himmel, wenn schon ein normaler Devata, wenn der schon ein Vehikel braucht, ein Schwan oder ein Pfau oder also ein Vehikel, ein Träger braucht doch auch die Barmherzigkeit Gottes ein Träger. Dies, ich glaube, wenn wir das so hören, als fromme und rechtschaffene Hare Krishna-Devotees, sagen wir, klar, habe ich schon mal gehört, diesen Punkt. Aber dieser Punkt kann erst dann erfahren werden, wenn wir uns entschließen in unserem Herzen, ein demütiger und aufrichtiger Diener oder Dienerin unseres spirituellen Meisters zu werden, dann kriegen wir plötzlich diese Mahakripa Shakti sozusagen, die kommt. Ist fast wie der Ganges. Wenn ihr mal, dies ist der Vergleich, der in den Shastras gegeben wird. Wenn der Ganges, wenn Mutter Ganges fließt, dann muss man dazu sagen, ist es ein Tivra, ist es eine Riesenkraft, die da ist. Wenn ihr zum Beispiel im Badrinath ein Bad nimmt im Alakananda Ganga, dann müsst ihr euch an zwei, es ist nicht so kalt, weil man kann ja vorher in die heißen Quellen baden. Da ist man so aufgeladen, dass man das ist schön. Bad zu nehmen in der Kälte. Es ist auf der Haut fühlt sich das an, ja, man weiß nicht genau, ob es kalt ist oder ob es noch heiß ist. Es ist total, man wird also nicht abgeschreckt wie ein Abgeschreckter. Was man aber tun muss, ist, man muss an zwei Ketten sich festhalten und festklammern. Also ich mache regelmäßig Yoga, ich habe also überall Muskeln, wo man es braucht, aber mich hat es fast runtergezogen nach Hardware. So schlimm, so kräftig war der Fluss. So der Fluss von Krishnas Barmherzigkeit, den wir kriegen, wenn wir rein sehen, die wird so kräftig verglichen, dass das reißt einen wirklich hoch. Nur, das ist der Punkt. Wir müssen das in jeder Phase unseres spirituellen Lebens bewusst nachvollziehen. Dieser Punkt wird uns immer wieder entgehen. Wir müssen geduldig und freudig darauf hingewiesen werden. Wenn wir nämlich nicht diese Mercy kriegen, wird bei uns Westlern ein anderer Strom einsetzen. Nämlich der Strom der Anhaftung. Und ich finde dieses Beispiel von Amba sehr inspirierend, nach einer Barmherzigkeitsstrom zu suchen. Denn die Anhaftung, die stellt euch das mal vor, für mehrere Leben hat die das durchgestanden, diese Anhaftung. Den Bhishma, ja. Wir würden in Norddeutsch sagen, Saures zu geben. Oder dieses Unrecht, was in ihr begangen war, aus ihrer Sicht, zu rächen. Gut, damit haben wir ein Ende ist es noch nicht, es ist eigentlich der Anfang zu einem Thema Barmherzigkeit und Anhaftung an Krishna. Wenn ihr Anhaftung an Krishna erlangen wollt, würde ich euch eine ganz einfache Methode gerne weitergeben. Es gibt im Nektar der Hingabe, tritt Krishna auf der Bühne dieses Buches auf. Und zwar wird viel gesprochen über Vaidhi Bhakti, auch über Raganuga Bhakti, ja, die verschiedenen die zwei Ebenen des Sadhan Bhaktis. Und dann stellt Rupa Goswami Krishna vor. Und er tut das, indem er 64 Eigenschaften von Krishna aufführt. Wenn wir über Krishna nachdenken wollen, wie wollen wir denn, oder an Krishna haften, wie wollen wir das denn tun? Es geht am besten, indem wir die Eigenschaften von Krishna durchnehmen. Und eine der schönsten Eigenschaften für uns als Devotees ist Krishnas ungeheures Mitgefühl. Rupa Goswami definiert Mitgefühl so: Eine Person, die außerstande ist, das Leid eines anderen zu ertragen, wird mitleidsvoll genannt. Und das Beispiel, was hierfür gegeben wird, sind die Könige, die von Magendra, also Yarasandra, eingesperrt wurden in eine Berghöhle und dort bei sparsamster Kost also gefangen gehalten wurden. Und Krishna verstand dieses Leid der eingesperrten Könige und erschien dann vor ihnen in seiner Transzendentalform. Das heißt, dass alle Sinne der Könige Krishna wahrnahm, die Augen, die Ohren, die Nase, alles atmete Krishna ein, schmeckte Krishna, nahm Krishna wahr, und so wurden diese eingesperrten, gefangenen Leute von Krishna also erstmal erquickt, von Krishnas Darshan erquickt und später befreit aus der Berghöhle, wo sie eingesperrt waren. Devotees lieben es, über diese Sache zu meditieren. Sie fühlt sich auch eingesperrt in dieses Gefängnis von Ich und Mein. Und sie wünschen sich den Darshan des ganz und gar mitleidsvollen Herrn. Und sie versuchen, diesen Darshan zu gewinnen, indem sie ihren also großen Seelen, großen Devotees Krishnas, ihre demütigen Dienste darbringen, um dann die Barmherzigkeit des Herrn zu bekommen in dem Leben. Dobro. Gut, wir sind hier an ein Ende gekommen. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich bin ein bisschen spontan, was ich heute erzählt habe. Ich bin es gewohnt, meine Vorlesung vorzubereiten, aber morgen wird Krishna Chetraprabhu lecturen. Und ich wollte ihn auch bitten, übermorgen zu lecturen. Dann ist ja nur ganz kurz hier. Dann habe ich die Möglichkeit, möglichst viel von ihm zu hören. Heute hat sich dieser Termin so ganz kurz ergeben. Ich wäre sehr froh, wenn ihr noch einige Fragen habt, denn es ist mir so in der Kürze nicht gelungen, viele Punkte richtig rauszubringen. Ja. Sanskrit verschiedene Begriffe um den Bereich der Loslösung, die feine Nuancen, Unterschiede machen. Ich kann jetzt, ich denke, es geht ja um diese Nuancen. Und deswegen fragst du, ich weiß nicht, ob die so gut im Deutschen rauskommen. Es gibt zum Beispiel Vairagya. Und da gibt es Tapasya. Aber gerne will, was dem Körper nicht so angenehm ist, wie zum Beispiel morgens aufstehen oder in deinem Service, wenn du die Dedis versorgst, über lange Stunden den Service machen, obwohl man schon ganz schön lange dabei ist und man auch vielleicht was anderes. So, und bei Vairagya, also Tapasya wird so genommen im freiwilligen auf sich nehmen für Bußen, für spirituellen Fortschritt. So, Vairagya, da muss ich das spüren. Könnte mir vielleicht einer von euch helfen, so verschiedene Nuancen von Loslösung hervorzubringen? Ist Vairagya, Martin, du hast ein Sanskrit-Wörterbuch verfasst. Kannst du mir hier zur Hilfe eilen? Fällt dir dazu sofort was ein, der Unterschied zwischen verschiedenen, wie Vairagya, Tapasya und so weiter? Oh ja. Ja. Das finde ich gut. Ja. Ja. Mhm. Ja, das ist, finde ich, ein sehr guter. Danke. Das ist ein, ja, ein Zustand und eine, im anderen Fall eine Bemühung, die man macht. Prabhupada erklärt den Begriff Loslassung. Und ich glaube, das könnte interessant für dich sein. Auf höchst interessante Art und Weise. Srila Prabhupada sagt, Loslassung oder Loslösung bedeutet, die eigenen Pläne loszulassen und sich in den Plan Gottes einzufügen. Wenn du also, und er sagt es sogar noch, so fängt er an, aber jetzt geht's weiter. Und dann macht er den Punkt. Richtig. Wirkliche Loslösung bedeutet, die Abhängigkeit vom materiellen Leben zu lösen und sich ganz sogar abhängig zu machen von Krishna. Schöne Definition, nicht? Die bedingte Seele ist völlig abhängig von Materie, von dem physischen Körper, von dem Wohlwollen anderer, von Geld, von Nahrung. Im spirituellen Leben versucht man sich völlig abhängig zu machen von Krishna. Ach, Krishna, das ist so ein Nektar. Ich weiß noch, wie ein Kind fast. Ich weiß noch, als ich in Schloss Rettershof war, hatte ich so einen kleinen Jungen, mit dem habe ich immer gespielt, also nicht immer, aber manchmal. Und da war so eine Tischreihe, das habe ich euch vielleicht schon mal erzählt. Und wir hatten das Spiel, dass der Junge da längs rannte und ich stand am Ende des Tisches und er warf sich dann in die Luft und ich musste ihn fangen. Das war das Spiel. So, manchmal hat der Kleine das getan, weil er so ein Vertrauen in mich hatte und sich so abhängig von mir machte, wenn ich gepredigt habe zu anderen. Und dann hört man das Rasseln der Kinderschuhe auf dem Tisch. Und dann merkte man, das stört sie und wäre in die Luft gesprungen. Musste ich ganz kurz mich entschuldigen von meinem... Ich habe hier gerade was Wichtiges zu tun und hinrennen und den auffangen. So, Krishna, wenn er sieht, dass sich ein Devotee von ihm abhängig macht, dann zieht diese Abhängigkeit, die der Devotee Krishna gegenüber verspürt, Krishna aus der spirituellen Welt herein, sodass er dem Devotee zur Hilfe kommt. Man kann die größten spirituellen Erfahrungen machen in seinem spirituellen Leben, wenn man den Pfad des Sharanagati gibt, geht, der völligen Zufluchtsuche, denn Krishna antwortet auch darauf. Und ich würde dir empfehlen, oder allen empfehlen, kleine Bemühungen zu machen, wo man sich mehr abhängig macht von Krishna und nicht so abhängig von den eigenen Arrangements. Lasst uns nicht vergessen, wir werden älter und wir kriegen den Altersspeck der Bequemlichkeit. Bestimmt, das ist nun mal so in dieser Welt. Und wir sollten wirklich probieren, uns mehr abhängig zu machen von Krishna, ein bisschen abhängig zu machen von Krishna. Und wir werden, das muss intelligent gemacht werden. Du sollst nicht, dass jetzt plötzlich einer auf die Idee kommt, auf dem Dach zu laufen und sich nachher runter zu hechten, mal sehen, ob Krishna ihn aufhängt. Aber wir können anfangen mit Dingen, die verantwortlich sind. Da gibt es bestimmt im Leben von jedem von uns Dinge, wo wir zu sehr uns von dem gewohnten Verlauf der Dinge abhängig machen. Wirkliche Spiritualität fängt ja an in der Begegnung zwischen dem Jiva, der Seele, und Krishna, dem Austausch, der da stattfindet. Deswegen macht man in alter Zeit Pilgerreisen. Man geht wirklich los und macht sich. Und die erste Regel auf einer Pilgerreise ist, alles, was geschieht, Shyamala, als Arrangierung Krishna zu sehen. So geht man hin. Man versucht, sich von der Arrangement, von der Arrangierung Krishna abhängig zu machen. Und das ist der Pfad des Loslassens. Ja. Hare Krishna. Ich habe da viele, wenn du noch mehr interessiert bist an dem Thema, ich schreibe ja gerade ein Buch und da gehe ich sehr in Nuancen ein. Das waren sehr schwierige Gedanken, kann ich mir jetzt im Augenblick nicht zutrauen, zu wiederholen. Es geht aber da letztendlich um das Zulassen einer Abhängigkeit von Krishna, das Akzeptieren einer Abhängigkeit. Gut, dann würde ich sagen, wir haben jetzt 10 Minuten vor 9, eine Zeit, wo sich ernsthafte Devotees Gedanken machen über die Horizontale. So will ich es jetzt nicht sagen, aber ich kann hier enden. Srila Prabhupada ki jai, Sisi Goni Thai ki jai, Go Premanandi Adi Hari Bol.